Alnatura macht den Mai zum Kindermonat. Denn für jede Bestellung aus dem Kinder- und Jugendbereich gehen 10 Euro an verschiedene Kinderschutzorganisationen. Auf alnatura.de findest du hochwertige Produkte für den natürlichen Kinderschlaf. Ökologisch, schadstoffgeprüft und unglaublich gemütlich. Und mit dem Code STRAND sparst du 10%. Alnatura. Natürlich mit 2L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Die Ampeln schalten alle gleichzeitig auf grün. Der synthetische Ruf eines Kuckucks ertönt, und im nächsten Moment werde ich schon mitgerissen von der Menschenmenge, die mit einem Mal über die berühmteste Kreuzung Tokios strömt. Shibuya Crossing. Ganz von selbst folgen meine Beine denen der anderen über den breiten Zebrastreifen. Es ist, als wären wir alle Teil eines gut geölten Mechanismus, der mühelos ineinander greift. 7 Straßen treffen hier aufeinander, die während einer Ampelphase alle gleichzeitig von den Fußgängern überquert werden können. Obwohl sich hier mehrere tausend Menschen umeinander herumschlängeln, geht alles sehr geordnet vonstatten. Es ist auf eine merkwürdige Art und Weise still. Ich gehe ganz mit den anderen in der gemeinsamen Bewegung auf. Mit geschäftigen Japanern in schicken Anzügen, mit Mädchen und Jungen in Schuluniform und staunenden und filmenden Touristen. Für einen kurzen Moment begegnen wir uns hier, laufen ein Stück weit zusammen und trennen uns danach wieder. Auf der anderen Seite angekommen, verlangsame ich meinen Schritt. Es gibt einfach zu viel zu sehen. Staunend laufe ich durch die quirligen Straßen, die überraschend sauber sind. Es fühlt sich gar nicht nach einer Stadt an, sondern nach einer Art gigantischem, verrückten Wohnzimmer oder einer Kulisse, auf jeden Fall ein unwirklicher Ort, der jedem Zeit- und Raumempfinden einen Streich spielt. Links und rechts locken zahlreiche Geschäfte mit riesigen Leuchtschildern, die jetzt in den frühen Morgenstunden natürlich etwas von ihrer Strahlkraft einbüßen, doch der grelle Effekt bleibt dennoch erhalten. In strahlendem Rot-Gelb wirbt eine Tafel für einen Preisnachlass von 35%. Ein großer Union Jack macht auf einen British Pub aufmerksam und rote Lampions mit japanischen Schriftzeichen zieren die zum größten Teil noch geschlossenen Restaurants. Ich lasse mich mal hierhin und mal dorthin treiben, durch breite Straßen, die von riesigen Bäumen gesäumt sind, und durch kleine enge Gässchen, in denen die Stromleitungen tief herunterhängen und mir aus den 24-Stunden-Supermärkten, den sogenannten Konbinis, die unterschiedlichsten Gerüche entgegenströmen. Nach würzig-süßen, dunklen, dickflüssigen Soßen, nach algiger Miso-Paste und nach unbekannten, rätselhaften Dingen, für die mir schlicht und ergreifend die Worte fehlen. Überhaupt, der Geruch Tokios. Der deutsche Regisseur Wim Wenders beschreibt ihn als seltsam süß und verraucht und feucht. Ich sauge ihn tief in mich ein, während ich weitergehe. In dieser riesigen Stadt kann man leicht verloren gehen. U-Bahn-Stationen und Orte sind für das europäische Auge und Ohr fast nicht zu unterscheiden. Akasaka, Asakusa, Asagaya. Biegt man ein paar Mal falsch ab, läuft man Gefahr, nicht mehr zurückzufinden. Es grenzt also fast an ein Wunder, dass ich, obwohl ich nicht einmal besonders auf den Weg geachtet habe, nach nicht allzu langer Zeit mein nächstes Ziel erreiche. Den Yoyogi-Park. Wie eine riesige grüne Oase erstreckt er sich, unweit von Shibuya, mitten zwischen den Hochhäusern. Ich merke sofort, wie meine Augen sich nach der Reizüberflutung der Tokioter Straßen nun entspannen und lasse den Blick über die ausladenden Wiesen schweifen. Gierig nehme ich das zarte, frische Grün in mich auf. Ich gehe unter riesigen, alten Bäumen hindurch und ich habe das Gefühl, dass ihre Ruhe und still wachsende Kraft auch ein wenig auf mich übergehen. Prächtige Ginkgos mit eleganten, hellgrünen, fächerartigen Blättern, weit aufragende, stolze Eichen, die sich in ein zartes Frühlingsgrün kleiden, und immer wieder Bäume, die ich nicht benennen kann, mit knorrigen Stämmen, breit verzweigten Kronen und feingliedrigen Blättern. Und dazwischen das Highlight, blühende Kirschbäume. Nicht weit vom Eingang entfernt findet sich ein anmutiger Hain, unter dem, obwohl es noch früh am Tag ist, bereits viele Japaner ihre blauen Picknickdecken ausgebreitet haben, so dass es aussieht, als wären auf der Wiese überall kleine Teiche verteilt. Die Zeit der Kirschblüte, die meist nur wenige Tage dauert, ist eine besondere Zeit in Japan. Das Hanami, das Blütenschauen, wird dabei ausführlich praktiziert und gefeiert. Besonders an den Wochenenden wird der Park zu einer einzigen großen Festwiese mit Essensständen, Musik und Menschen in den verrücktesten Kostümen. Im Moment ist es dagegen vergleichsweise ruhig. Doch ein paar Meter von mir entfernt übt eine Gruppe lachender junger Mädchen bereits an der Choreografie eines Tanzes. Die ausgelassene, entspannte Atmosphäre greift auch auf mich über. Ich hebe meinen Blick nach oben und blinzele zwischen der weiß-rosa Blütenpracht in den blauen Himmel. Die blühenden Äste der Bäume breiten sich über uns aus wie ein Baldachin. Sonnenlicht funkelt zwischen den zarten Blättern hindurch, die sanft in einer leichten Brise flirren. Tatsächlich hätte das Bild kein impressionistischer Maler besser komponieren können. Die schwarzen Stämme mit ihren klaren, dunklen Linien stehen in einem reizvollen Kontrast zum wie von einem feinen Pinsel dahingetupften weiß-rosa Blütenmeer. Der Duft ist, gemessen an der Masse der Blüten, nicht so aufdringlich, wie man vermuten könnte. Wie eine zarte Ahnung hängt er mit milder Süße in der Luft, zurückhaltend, aber verheißungsvoll. Von innerem Frieden erfüllt, schlendere ich weiter durch die Parklandschaft, über pittoreske Holzbrücken, an einem blau schimmernden, künstlich angelegten See vorbei, in dessen Mitte Fontänen plätschern und an dessen Ufer ein alter Mann auf einer Holzbank meditiert. Ich genieße die wohltuenden Strahlen der Frühlingssonne, deren Wärme sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Endlich erwacht die Natur wieder aus ihrem Winterschlaf. Endlich kann das Leben wieder beginnen. Und mit was für einer Pracht! Nur kurz verlasse ich den Park und schreite bald darauf durch eines der riesigen hölzernen Meiji-Tore mit seinen zwei Säulen und den zwei darüberliegenden geschwungenen Balken. Sieht es aus wie ein großes japanisches Schriftzeichen. Den oberen Balken zieren drei stilisierte goldene Chrysanthemenblüten, das Siegel des ehemaligen Meiji-Kaisers. Von diesem Tor aus führt mich ein breiter, geradliniger Weg 10 Minuten durch einen Wald. Wie immer in alten Wäldern überkommt mich eine unheimliche Ehrfurcht vor diesen uralten, rätselhaften Wesen, die einerseits so fest verwurzelt sind und andererseits hoch in den Himmel streben. Vor 100 Jahren wurden sie von Bürgern aus ganz Japan gespendet, zu Ehren des Kaisers, der die Hauptstadt damals nach Tokio verlegte. Ihm und seiner Frau, der Kaiserin Shoken, wurde auch ein Shinto-Schrein gewidmet, der sogenannte Meiji-Schrein. Auf ihn bewege ich mich nun zu. Auch der Schrein ist links und rechts von 2 riesigen, runden Bäumen gesäumt, die ihn wie 2 stumme, grüne Hüter bewachen. Bedächtig rauschen sie im Wind. Im Shintoismus werden vor allem die Kräfte der Natur verehrt. Bei diesen Bäumen fällt es mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass in ihnen eine Gottheit wohnt. Der Schrein scheint mit den Bäumen eine Einheit zu bilden, vielleicht weil er in der traditionellen japanischen Bauweise mit dunklem Zypressenholz verkleidet ist. Darüber erstreckt sich das tiefe, an den Rändern spitz nach oben geschwungene Giebeldach. Das Kupfer hat im Laufe der Jahre eine grünlich-eisgraue Patina bekommen. Langsam gehe ich darauf zu. Obwohl ich auf dem Gelände keineswegs alleine bin, ist es weder hektisch noch laut. Sehr gut zu hören ist dagegen das Zwitschern der Vögel und hin und wieder das traditionelle in die Hände klatschen der Gläubigen, bevor sie den Schrein betreten und sich ihrem Gebet widmen. Sie treten nur bis zu einer Balustrade, denn in den Kern des Tempels, in dem eine Art hölzerner Altar zu sehen ist, darf man nicht vordringen. Ich lasse den Blick zu der Kassettendecke schweifen. Ehrfürchtig nehme ich die Details auf. Die filigranen, rechteckigen Laternen, die von der Dachtraufe herunterhängen. Auch hier findet man immer wieder die weißen und goldenen Verzierungen in Form der kaiserlichen Chrysanthemen. Ich bin wie verzaubert von der Atmosphäre dieses Ortes. Ich fühle mich seltsam aufgehoben und geborgen, obwohl mir alles gleichzeitig so fremd erscheint. Zum Gelände des Schreins gehört außerdem ein verwunschener Garten, in dem im Juli hunderte tiefblaue und lilafarbene Schwertlilien blühen. Alles ist sehr fein komponiert. Menschliche Planung und natürliches Wachstum befinden sich in perfektem Einklang. Kleine, verschlungene Pfade führen an Teichen vorbei, in denen sich die majestätischen Bäume spiegeln. Ich setze mich auf eine Bank, mit Blick auf die ehemalige Teestube, die der Kaiser für seine Frau errichten ließ. Sie wird heute leider nicht mehr genutzt, aber auf meiner Bank, mit geschlossenen Augen, erwecke ich sie in meiner Fantasie wieder zum Leben. Ich sehe es direkt vor mir, wie die Gäste des Kaisers in ihren prächtigen, bunten Kimonos den Weg zum Teehaus heraufkommen und sich durch den kleinen Eingang zwängen, der bewusst möglichst niedrig ist damit die Gäste sich in Bescheidenheit üben und alle Hierarchien an der Schwelle abgelegt werden. Ich stelle mir vor, wie sie in den bescheidenen Innenraum treten, der mit Tatami-Matten ausgelegt ist, die sich angenehm rau unter den Füßen anfühlen und einen feinen, strohigen Geruch ausströmen. Die Fenster und Türen bestehen aus dünnen Zedernholzleisten mit hauchdünnem Japanpapier, das das Sonnenlicht von außen in einen sanften Schimmer umwandelt. Ich sehe den Teemeister, der mit einem kleinen Holzbesen den leuchtend grünen Matcha-Tee zubereitet und der die schaumige Flüssigkeit der Reihe nach seinen Gästen serviert, wobei die verzierte Schmuckseite der Teeschale selbstverständlich dem Gast zugekehrt wird. Ein uraltes Ritual mit einer fein abgestimmten Choreografie aus Verbeugungen und Höflichkeitsbekundungen. Eine Tradition, die sorgfältig gepflegt wird und sich bis heute gehalten hat. Als ich einige Zeit später, auf der Suche nach etwas zu essen, durch die bunten und schrillen Straßen Shibuyas schlendere, kann ich kaum glauben, dass ich mich im selben Land befinde. Quietschbunte Eisdielen werben mit riesigen Hello Kitty-Eisbechern. Menschen in den verrücktesten Manga-Kostümen kommen mir entgegen und eine Frau mit einem flauschigen, piepsigen Eulenbaby auf dem Arm will mich in ein Eulencafé locken. Was man sich auch wünscht. In Tokio wird man es wahrscheinlich finden. Ich lehne jedoch freundlich ab und entscheide mich schließlich für ein Restaurant im 7. Stock eines Hochhauses, das Spezialitäten aus allen Präfekturen Japans serviert. Die japanische Küche hat so viel mehr zu bieten als nur Sushi. Ich probiere mich an sogenannten Takoyaki, kleine mit Tintenfisch gefüllte Teigbällchen. Selbst diese kleine Vorspeise ist elegant durchkomponiert. Die Takoyaki liegen perfekt angerichtet auf einem schlichten, schwarzen Steinbrett. Sie sind mit fein geschnittenen Frühlingszwiebeln und Fischflocken bestreut und mit Arabesken aus japanischer Mayonnaise verziert. Danach kommt eine dampfende, duftende Schale Ramensuppe auf den Tisch. Die würzige Brühe schmeckt wunderbar nach Umami. Neben süß, sauer, bitter und salzig ein fünfter Geschmack, den natürlich ein japanischer Chemiker entdeckt hat. Für einen kleinen Moment wärme ich meine Hände an der blau-weiß verzierten Schale mit schmalem Goldrand. Vor so viel ästhetischer Essenskultur kann man sich nur verneigen. Zum Nachtisch gönne ich mir noch einen luftigen Pfannkuchen mit einer Kugel Matcha-Eis und blicke über diese einzigartige Megametropole, die in der Dämmerung langsam zu neuem Leben erwacht. Als ich wieder auf die Straße trete, ist die Stadt wie verwandelt. Sobald sich die Dunkelheit über Tokio herabsenkt, wird die Stadt zu einer Zwischenwelt. Die bunten und blinkenden Hochhäuser und Leuchtreklamen reichen fast bis zum Himmel, sodass man sich wie unter einer großen leuchtenden Kuppel fühlt. Auch die Kirschbäume werden in der Nacht angestrahlt. Die kleinen, zarten Blüten erstrahlen in verzaubert schimmernden hellrosa, lila und Violetttönen, als würde man durch ein verzuckertes Wunderland streifen. Aber noch beeindruckender ist das nächtliche Tokio von oben. Mit einem hervorragenden japanischen Whisky von der Hotelbar in meiner Hand begebe ich mich in mein Zimmer im 10. Stock. Schon im Schlafanzug trete ich an die bodentiefe Glasfront und lasse den Blick über das Panorama schweifen. Vor mir erstreckt sich eine riesige Stadt ohne wirkliches Zentrum. So viel gibt es hier zu entdecken, dass man fast verzweifeln könnte, weil man von allem immer nur eine winzige Kostprobe erhascht. Eine Stadt der Gegensätze. Moderne Konsumtempel treffen auf Jahrhunderte alte Tradition und Spiritualität. Die Straßen strotzen nur so vor Geschäftigkeit und unbegrenzten Möglichkeiten. Und dann findet man überraschenderweise wieder Ruhe und Geborgenheit. Alle diese Gegensätze formen die Stadt zu einem einzigartigen Gebilde. Ich nehme einen tiefen Atemzug und genieße den weiten Ausblick. All diese Lichter, Häuser und Straßenzüge, all dieses Leben. Mich überkommt eine tiefe Müdigkeit. Die Bilder des Tages fädeln sich so leicht und mühelos ineinander wie die Fußgänger am Shibuya Crossing. Die blinkenden Lichter mischen sich mit den gelb leuchtenden Augen einer Eule, die mir einen grasgrünen Tee serviert. Ich kann mich nur kurz über diese verrückten Bilder wundern, die mein Gehirn mir präsentiert. Bevor mich auch schon wenige Sekunden später der Schlaf übermannt.